offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der mich zu seiner Zeit bei den Löwen wirklich sehr beeindruckt hat. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der wirklich in jedem Training an seine absolute Grenze und immer mit Vollgas alles gemacht hat, was zu tun war. Zudem hat er sehr viel Derby-Erfahrung gegen die kleinen Bayern und kann auch zum Thema Aufstieg einiges berichten. Als Mannschaftskamerad in der Regionalliga haben wir uns nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich sehr gut verstanden und deshalb freue ich mich, dass er heute in unserem offiziellen Löwen-Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Lukas Aigner.
Servus Mauer, servus liebe Löwen. Jetzt bin ich ja schon fast hier, bringst mich ein bisschen in Verlegenheit mit den ganzen Worten. Vielen Dank, danke dafür.
Ja gut, das ist meine persönliche Meinung. So habe ich dich kennengelernt, so schätze ich dich ein. Und deswegen freut es mich auch, dass du zugesagt hast, Lust hast, mit mir über deine Zeit bei den Löwen, über deine aktuelle Situation und natürlich ganz allgemein über Fußball und ja, den TSV 1860 München zu sprechen. Aber zunächst, und das ist ja auch das Thema eigentlich dieses Podcasts, das Konzept dieses Podcasts, es geht um den Menschen. Was für ein Mensch ist Lukas Aigner?
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich bin so, wie ich bin. Ich bin immer authentisch, immer gerade raus. Bin natürlich nach wie vor ein Löwe durch und durch und deswegen freue ich mich, dass ich hier im Podcast zu Gast sein darf.
Ja, ein paar Eigenschaften habe ich ja schon eingangs für dich vorne weggenommen. Also jemand, der immer an die Grenze geht, in jedem Training Vollgas gibt. Ich würde mal sagen, sehr diszipliniert, so habe ich dich kennengelernt und natürlich auch ein Familienmensch, oder?
Ja, es kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ich glaube, oder das ist so eine Sache, die ich mir vielleicht auf die Fahne schreiben darf, ist, dass ich immer alles gebe, dass ich zu jeder Zeit in den Spiegel schauen kann und weiß, dass ich immer alles rausgehauen habe. Familienmensch, definitiv, ist für mich jetzt auch mal eine neue Situation. Ich bin ja jetzt aktuell in Chemnitz, das erste Mal raus aus Bayern, das erste Mal weiter weg von der Familie, aber bisher klappt es ganz gut. Durch Corona hatte ich ja dann jetzt doch öfter die Gelegenheit, mal heimzufahren und die Familie zu besuchen, weil ja, daheim ist daheim und wie du schon gesagt hast, bei der Familie ist es natürlich am schönsten.
Ja, das ist auch natürlich ein Thema, über das wir sprechen möchten. Nicht nur dein Werdegang, dein Studium, was du nebenbei auch schon angefangen hast, wollte ich auch nochmal nachfragen, wo es dann da so, oder wo du gerade stehst und natürlich die Corona, ich sage jetzt mal Trainingssituation in der Regionalliga bei euch. Du bist ja nach wie vor ein Blauer, aber jetzt ein Himmelblauer.
So sieht's aus. Ich bin aktuell beim Chemnitzer FC. Fühle mich, kann ich vorneweg direkt sagen, unfassbar wohl hier. Wir haben ein geniales Team, einen genialen Staff. Es macht richtig Spaß hier. Du hast Corona schon angesprochen. Das hat uns dieses Jahr leider auch einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit ungefähr November mussten wir dann doch leider auch wieder in Kurzarbeit. Die Liga wurde unterbrochen, mittlerweile auch abgebrochen. Seit ungefähr April stand dann im Raum, dass wir den Pokal zu Ende spielen. Da war dann für uns alle wieder endlich ein Ziel in Sicht, sind jetzt auch wieder voll im Betrieb und haben durch den Sieg gegen FSV Zwickau jetzt dann auch den Finaleinzug geschafft und da brennen wir jetzt aktuell gerade drauf.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt gerade letzte Woche für Aufmerksamkeit gesorgt, denn Zwickau habt ihr, ich glaube, nach einem 0-2 noch geschlagen in der zweiten Halbzeit mit 3-2 und jetzt kannst du sogar sagen, seid ihr schon gegen Dresden im Finale? Das würde ja dann auch tatsächlich den Einzug in den DFB-Pokal schon bedeuten.
Es war in der Tat ein absolut verrücktes Spiel. Wir waren 0-2 hinten, obwohl wir es eigentlich gar nicht schlecht gemacht haben in der ersten Halbzeit. Haben uns in der Kabine dann gesagt, okay Jungs, scheiß drauf Mentalität, alles oder nichts. Sind rausgegangen, haben eine richtig geile zweite Halbzeit abgeliefert und dann meines Erachtens auch absolut verdient noch 3-2 gewonnen. Sind jetzt, wie gesagt, im Finale. Es steht aber noch nicht fest. Dresden hat zeitgleich bzw. am selben Tag gegen Bischofswerda den Einzug ins Halbfinale geschafft. Da warten jetzt gerade auf Lok Leipzig. Wenn Dresden ins Finale kommen würde, wären wir aufgrund deren Aufstieg schon direkt qualifiziert für den DFB-Pokal. Aber auch wenn Lok Leipzig kommen sollte, sind wir gute Dinge und wollen den Pokal unbedingt nach Chemnitz holen.
Ganz gleich, wie die Löwen die Saison abschließen. Eins ist sicher, im DFB-Pokal werden die Löwen 2021-22 spielen, haben sich ja schon aufgrund des sicheren vierten Tabellenplatzes dafür qualifiziert. Und das wäre für dich auch ein ganz besonderes Spiel, wenn wir gegen Chemnitz zumindest im Verlauf des Pokals spielen dürfen. Ich glaube, in den ersten beiden Runden ist es noch nicht möglich.
Ja, das wäre natürlich eine Traumsituation, sage ich mal. Ich glaube, auch erst im Runde ist das noch nicht möglich, aufgrund dritte Liga, vierte Liga. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal einziehen in den DFB-Pokal, dann beide eine Runde weiterkommen und dann hätte ich überhaupt gar nichts dagegen, wenn wir uns treffen würden. Ja, würde ich mich sehr freuen.
Ein Wiedersehen in München oder gegen den TSV 1860. Ja, 6 Jahre warst du hier bei den Löwen. Wie hat denn das alles angefangen bei dir?
Ja, ich bin damals mit 15 von Rosenheim zu Unterhaching gewechselt. Das war so ein Jahr, da sind ganz viele aus meiner Mannschaft von 60 Rosenheim weggewechselt und ich dachte mir irgendwie so, okay, die machen jetzt alle einen Sprung, vielleicht habe ich das ja auch drauf. Da war der Gedanke noch gar nicht so weit, dass ich sage, ich möchte irgendwann mal Profi werden. Habe dann über ein Probetraining bei Unterhaching da einen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise bin dorthin gewechselt. Habe dann als jüngerer Jahrgang schon ein Jahr U17 Bundesliga gespielt und habe es vermutlich ganz ordentlich gemacht, sodass 60 mich dann auch angerufen hat, damals in Form von Wolfgang Schellenberg. Habe mich natürlich sehr drüber gefreut. Ich meine, ich bin schon seit ich klein bin mit 60 aufgewachsen und das war für mich dann auch irgendwo gar kein großes Thema. Die Entscheidung ist dann recht schnell gefallen und so ging es dann 2012 zu den Löwen, ja.
Also warst du vor deiner Löwenkarriere auch schon 60er-Fan?
Ja, richtig. Also ich habe das in die Wiege gelegt bekommen, wie man so schön sagt. Und deswegen auch mich dann sofort aus dem Bauch heraus für 60 damals entschieden, ja.
Was ist deine Geschichte? Ist es der Opa gewesen? Ist es der Papa gewesen?
Beide, definitiv beide. Ich muss leider sagen, dass mein Papa viele Jahre auch bei den Roten gespielt hat. Aber er war natürlich definitiv vom Herzen her immer Löwe durch und durch, nach wie vor auch. Und das hat sich dann bei uns in der Familie natürlich sofort verbreitet. Und ja, wie gesagt, ich glaube, du weißt es, der Virus, glaube ich, wenn du da einmal infiziert bist, dann bist du gefangen, dann bist du gepackt und so ist das nach wie vor bei uns.
Erst recht, wenn man solche Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken vom Wochenende oder auch schon vom Kaiserslautern-Spiel sieht, wie die Mannschaft hier in den letzten Wochen ja, unterstützt wird, obwohl sie es eigentlich laut Corona-Vorschriften nicht dürfte. Zumindest muss man ja immer Abstand halten. Ich denke, das machen unsere Fans aber auch bravourös und es ist einfach echt geil zu sehen, was für eine Euphorie diese Mannschaft aktuell natürlich auch entfacht hat.
Ja, absolut. Also ich meine, ich bekomme das Ganze leider nur aus der Ferne mit. Mein Bruder schickt mir immer mal Videos und Bilder weiter. Ist schon bombastisch. Also wie gesagt, gerade jetzt in den Zeiten ist das auch nicht selbstverständlich. Natürlich sehnt sich jeder, wieder irgendwie ins Stadion zu kommen, irgendwie der Mannschaft nah zu sein. Die Corona-Regeln machen es nicht einfach. Aber die Bilder, glaube ich, die du schon angesprochen hast und die wir jetzt auch die letzten Wochen immer wieder irgendwo Social Media technisch gesehen haben, sind schon wirklich unfassbar geil.
Du hast deinen Bruder angesprochen. Du bezeichnest ihn als Kreisliga-Legende. Wie kommt das denn?
Das kommt daher, dass mein Bruder wirklich unfassbar gut kicken kann. Irgendwie aber von der Portion Ehrgeiz, die ich von meinen Eltern so abbekommen hat, er irgendwie ein Stück weniger bekommen hat. Da geht das Ganze viel entspannter an. Ist dann doch am Wochenende auch nach dem Spiel dann eher am Tresen zu finden, als vielleicht nochmal irgendwie auf dem Fahrrad oder irgendwie beim Ausdehnen oder sonst was. Nein, wie gesagt, ist ein richtig guter Kicker, der das Ganze aber einfach wesentlich entspannter angeht als ich.
Und der spielt meines Wissens immer noch bei Bruckmühl, das war auch dein Heimatverein.
Genau, richtig, ja, das ist richtig. Der hatte auch, ist da einfach vom Freundeskreis her auch unfassbar verwurzelt. Der Verein bedeutet ihm auch viel, das ist so, ja, so sein Ding da einfach und mit seinen Jungs kommt er da auch einfach unfassbar gut aus. Deswegen war für ihn, glaube ich, relativ früh und auch schon immer klar, dass er nicht groß vorhat, irgendwie da wegzuwechseln.
Anders als du hast dich dann in die nächstgrößere Stadt Rosenheim begeben und dann zu Unterhaching und bist dann dort dann als weitere Station eben nach München zu den Löwen gekommen. Du hast ja gerade schon deinen Vater angesprochen. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. War der auch Fußballprofi?
Ich würde mal sagen, er war kurz davor. Mein Papa hatte das Pech, nicht ganz so stabile Kreuzbänder zu haben. Mhm. Hatte da auch mehrere OPs und dann relativ früh auch schon beschlossen, dass es gesundheitlich auch nicht mehr ganz so viel Sinn macht. Aber wie gesagt, da ist dann wahrscheinlich so die Euphorie und so dieser ganze Fußballgedanke dann direkt auf mich übergesprungen. Ich klopfe jetzt mal hier auf Holz, hoffe, dass meine Kreuzbänder stabiler bleiben als die vom Papa und dann werde ich auch definitiv nicht wie er bei den Roten spielen, kann ich jetzt hier mal so direkt sagen.
Na gut, du bist jetzt 25, also du hast schon einiges überlebt, sage ich mal, was Verletzungen betrifft. Natürlich hast du auch schon
eine oder andere
auch schon gehabt. Ich glaube, eine Knieverletzung war ja auch in der Regionalliga-Saison mal kurzzeitig dabei.
Ja, ich hatte leider wirklich auch, also kreuzbändertechnisch, so was das angeht, geht es mir bisher recht gut. Ich hatte leider immer viele, ja, so latente Verletzungen, wie man medizinisch so schön sagt. Ich würde sagen, dass ich dann meinen Körper doch auch immer schön abreibe und deswegen ist den Abnutzungskämpfen geschuldet immer wieder mal was dabei gewesen. Von Leistenbrüchen über Patellasehnen, Einrisse. Alles nicht so schöne Geschichten, war das meiste auch dann in der Jugend schon. Hat es für mich nicht immer einfach gemacht, aber ich habe da vom Verein auch immer klare Zeichen bekommen, dass der Verein da, was das angeht, hinter mir steht, hatte immer die Chance, mich zurückzukämpfen. Und das, glaube ich, hat mich dann ein Stück weit auch bis heute geprägt.
Ja, ich habe es ja eingangs gesagt, immer Vollgas.
So sieht's aus, ja. Da ist dann die eine oder andere Verletzung wohl kaum zu vermeiden.
Ja, das ist schon tatsächlich so. Du hast dich nie geschont und das hat mich ja auch immer wirklich beeindruckt. Das habe ich ja auch eingangs gesagt. Und dann, wir haben ja zusammengespielt in der Regionalliga-Saison, als die Löwen in die Regionalliga gehen mussten. Und es ist eigentlich, ja, auch meine persönliche Meinung, ein Glücksgriff war, dass dann so viele junge Talente in dieser damals zweiten Mannschaft zur Profimannschaft wurden. Und ich glaube, wir haben schon den einen oder anderen auch aus der Mannschaft hier gehabt. Christian Köppel und Mohamed Awata waren schon mal hier zu Gast im Podcast. Du bist jetzt der Nächste dieser Aufstiegsmannschaft und es war einfach echt ein geiles Team, gell?
Ja, also alles, was du jetzt gesagt hast, würde ich definitiv so unterschreiben. Also ich glaube, das ist auch das, was uns alle, was den Verein zu der Zeit ausgemacht hat, dass wir alle in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Scheißsituation, die es ja auch war, dass wir alle zusammengehalten haben, dass für uns alle nur ein Ziel gab und das war, den Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört, in den Profifußball. Und ich habe auch ehrlicherweise selten so eine Geschlossenheit und so einen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft gesehen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig niemals als Arbeitskollegen, sondern irgendwie alle als Freunde betitelt haben, beziehungsweise betitelt hätten. Und das war schon unfassbar, ja.
Und da ist tatsächlich auch der Charakter einfach das, was irgendwo den Ausschlag gegeben hat. Ich meine, wir haben es oft gehört, hat mich immer fast ein bisschen geärgert, wenn ich ehrlich bin, dass in den Zeitungen immer davon gesprochen wurde, dass wir die in Anführungsstrichen schlechtere Mannschaft waren als Saarbrücken. Aber ich denke, dass eine gute Mannschaft, zu einer guten Mannschaft gehört nicht nur das Talent, das Kicken, sondern halt einfach auch der Charakter. Und gerade charakterlich, glaube ich, war die Mannschaft sensationell ein wirklich auch, ja, einzigartig.
Ja, absolut. Also du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, es gibt im Fußball so viele Aspekte, die dann letztendlich ausschlaggebend dafür sind, ob du Erfolg hast oder nicht. Und für mich persönlich ist dieses Wort Mentalität, was ja in den Medien oft immer ein bisschen verschrien ist, das steht für mich an absoluter Front. Und da, glaube ich, waren wir bei 60, was die Jungs angeht, was den Staff angeht, was das, ja, das ganze Team außenrum und natürlich auch die Fans angeht, Saarbrücken um einiges voraus.
Und wenn mich genau deine Worte jetzt auch auf das Team von, wenn ich deine Worte jetzt auch auf das Team von Michael Köllner jetzt ummünzen möchte, dann hört man da auch raus, dass es ähnlich sein muss. Anders wäre das irgendwie auch gar nicht möglich, oder? Was sagst du? Ich meine, die Jungs spielen eine unfassbare Saison und das ist tatsächlich auch mit ganz, ganz vielen Jungen im Kader. Ich glaube, 18 Spieler aus dem NLZ sind jetzt in dieser Mannschaft im Kader und das ist ja, das ist echt Wahnsinn, dass da dieser Weg, auch was die Jugendspieler betrifft, dann einfach auch weitergegangen wird.
Ja, absolut. Ich war, muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, vor der Saison auch so ein bisschen skeptisch. Wir Löwen-Anhänger sind ja alle immer eher mal eher pessimistisch, bevor wir optimistisch sind. Aber aus dem Kader, glaube ich, der aktuell bei 60 spielt, das jetzt rauszuholen, was jetzt aktuell mal der Iststand ist, sage ich, ist für mich persönlich unfassbar. Es sind, wie du schon gesagt hast, so viele junge Spieler. Und es ist ja auch ohnehin bekannt, dass in der dritten Liga einfach viel über Kampf kommt, viel auch über Erfahrung. Mit so einer jungen Mannschaft dann so eine bis jetzt schon bombastische Saison zu spielen, egal wie es ausgeht, Hut ab. Da gehört, glaube ich, wirklich viel dazu und definitiv auch eine Menge Portionen oder eine Riesenportion Charakter.
Und du hast es ja tatsächlich auch erlebt als junger Hüpfer, als Jugendspieler, der dann nicht nur aus der U17 einfach dann noch den Weg zur zweiten Mannschaft und dann ja eben auch in die erste Mannschaft geschafft hat. Was war das für dich für ein Gefühl, plötzlich Profi von deinem Herzensverein zu sein?
Also es war schon ein langer und auch irgendwie ein wilder Weg bei mir. Für mich war irgendwie so immer der Traum dann irgendwann, seit ich bei 60 angekommen bin, ich will unbedingt irgendwann hier Profi sein. Ich will mit 60 unbedingt bis ganz nach oben. So waren meine allerersten Gedanken damals. Und es ging ja irgendwie auch alles ganz schnell. Wir haben natürlich alle noch mitgefiebert, dass wir doch hoffentlich irgendwie nicht absteigen. Auf einmal war dann doch der Abstieg da. Dann hieß es geht bis runter in die vierte Liga. Für uns alle waren die vertraglichen Situationen erstmal unklar. Keiner wusste so wirklich, okay, wie geht's weiter? Was machen wir jetzt eigentlich? Ich war zu dem Zeitpunkt damals auch noch mit Nico Andermatt und Nico Helmbrecht anschließend im Urlaub. Also kannst du dir ja vorstellen, wie wir auf heißen Kohlen saßen, den Urlaub gefühlt überhaupt nicht genießen konnten. Zwar für uns alle wirklich ein bisschen verrückt, aber letztendlich dann am ersten Trainingstag vor Zuschauern auf dem Platz zu stehen und zu wissen, du bist jetzt Teil der Profimannschaft von 60 München, von dem Verein, wo du dein ganzes Leben lang schon Anhänger bist, war schon wirklich unfassbar, unfassbar geiles Gefühl. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Also habt ihr tatsächlich auch im Urlaub erfahren, dass die Löwen absteigen müssen? Weißt du noch genau, wie die Situation war?
Och, du fragst mich Sachen. Ich weiß, dass ich eines der beiden Relegationsspiele damals dann definitiv in München wieder angeschaut habe. Für uns war dann nur unklar, wie es vertraglich weitergeht, weil wir ja eigentlich offiziell alle Spieler der U21 waren. Und dann kursierten natürlich viele Gerüchte im Internet. Wie geht's weiter? Wird die U21 die Profis oder werden die Profis komplett neu aufgestellt? Die Amateure mussten ja auch in die Bayernliga absteigen. Es waren lauter so Szenarien, die uns im Kopf rumschwirrten. Und letztendlich waren wir dann doch alle ganz happy, so dass wir jetzt als Mannschaft nachrücken und als, ja, ich sag's mal, fast geschlossene U21 die neue Profimannschaft werden. Aber wie das genau damals war, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich verdrängt wahrscheinlich.
Ja, es war auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen, die man zu dem Zeitpunkt hätte treffen können. Also war alles richtig gemacht von den damaligen Verantwortlichen.
Ich kann mich tatsächlich. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir haben jetzt schon oft über Geschlossenheit gesprochen und das war mit Sicherheit dann auch so. Ich denke einfach mal, der Sinn oder der Gedanke von den Verantwortlichen damals, dieses absolut geschlossene Team aus U21 hochzuziehen, weil das war ja dann auch das, was uns das ganze Jahr über hinweg getragen hat.
Definitiv und das auch immer wieder mit Spielern und das hat mir auch immer sehr, sehr persönlich irgendwie leid getan, die nicht so häufig zum Einsatz gekommen sind, wie sie es sich eigentlich verdient hätten aufgrund der Trainingsleistung. Und dazu gehörst natürlich auch du.
Ja, muss man ganz klar so sagen. Sportlich war es mit Sicherheit irgendwo schon enttäuschend, bis wirklich sehr enttäuschend für mich. Wir haben da ja auch oft drüber gesprochen. Wir waren ja auch oft bei Auswärtsspielen zusammen im Zimmer. Du weißt ja genau, wie die Situation für mich damals war. Aber man muss auch dazu sagen, letztendlich hat der Erfolg dann dem Ganzen irgendwie recht gegeben. Wir sind aufgestiegen. Das war das übergeordnete Ziel. Ich glaube, dass wir viele junge Spieler hatten, die sich dem untergeordnet haben, die sich wirklich, und das betrifft ja nicht nur mich, auch wenn mich deine Worte sehr ehren, das betrifft ja nicht nur mich, da haben sich wirklich 6, 7 Leute wirklich täglich den Arsch aufgerissen und alles gegeben für dieses Ziel, obwohl sie wussten, okay, am Wochenende kann es sein, dass ich wieder nur 90 Minuten von draußen zuschaue. Aber letztendlich sind wir dann alle zusammen aufgestiegen und ich glaube, diese Momente nach dem Spiel und die Momente dann auf dem Partybus vor 20.000, 30.000 da zu feiern und uns alle in den Arm zu liegen, glaube ich, die haben das Ganze dann zumindest ein Stück weit entschädigt.
Deswegen bist du ja auch nicht umsonst in dieser Woche eingeladen zum offiziellen Löwen-Podcast, weil wir natürlich auch damit gerechnet haben, dass wir am kommenden Wochenende nochmal genau diese Bilder nicht ganz so erleben können, aber zumindest etwas zum Feiern haben. Jetzt geht es um die Relegation. Und Relegation ist etwas, mit dem die Löwen ja positive wie negative Erfahrungen haben.
Ja, absolut. Also wenn wir jetzt schon wieder so, wenn ich gerade zurückdenke an die Spiele gegen Saarbrücken, da bahnt sich bei mir schon wieder eine Gänsehaut an. Das sind natürlich die positiven Momente, die man im Kopf hat. Und die überwiegen natürlich ganz klar der gescheiterten Relegation, die dann überhaupt Grund dafür war, dass wir im Jahr in der Regionalliga dann quasi gespielt haben und diese Relegation gegen Saarbrücken nochmal hatten.
Hatten wir ja vorhin schon. Wir waren sicherlich nicht die bessere, oder wir waren vermeintlich nicht die bessere Mannschaft, aber haben auf jeden Fall das größere Herz gehabt und konnten so als Mannschaft bestehen.
Absolut. Und es gibt ja eigentlich immer so ein, zwei Stars, vermeintliche Stars in der Mannschaft. Bei uns, glaube ich, war der Star die Mannschaft, wenn man das so schön sagen kann. Wenn wir jetzt hier beim Doppelpass wären, müsste ich jetzt 2 Euro ins Phrasenschwein werfen, aber ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Nee, definitiv. Und ja, einfach ein tolles Erlebnis gewesen. Ich glaube, das kannst du vielleicht positiv mitnehmen, das kann ich dir als Älterer sagen, auch wenn es vielleicht sportlich für dich jetzt nur wenige Einsätze leider waren, war es auf jeden Fall als Mensch eine Zeit, in der man sehr, sehr viel mitnehmen konnte und von der du hoffentlich auch auf deinem weiteren Weg profitieren wirst.
Ja, definitiv. Also man reflektiert ja dann auch viel. Jetzt bin ich ja doch auch schon 25, auch schon ein Stück weit älter. Und man weiß nie, wie viel solche Erfolge man irgendwie in seiner Karriere feiern wird. Ich meine, du hast ja schon eine sagenhafte Karriere hinter dir. Ich habe sie hoffentlich noch vor mir. Wer weiß, ob man sowas jemals überhaupt nochmal erlebt. Deswegen bin ich schon auch dankbar, dass ich das Ganze eben so mitgehen konnte, dass ich diese Momente mit aufsaugen konnte. Persönlich gesehen haben sie mir ja auch die Welt bedeutet. Wie gesagt, sportlich ist das halt wieder eine andere Schiene.
Aber du setzt ja jetzt nicht nur oder hast nicht nur immer die ganze Zeit alles auf die Karte Fußball gesetzt. Ehrt dich natürlich, dass du als einer der vielen in dieser Mannschaft damals zumindest auch schon ein Studium angefangen hast. Ich glaube, Psychologie war es, gell? Welches Semester?
Das ist richtig, ja. Ich habe, für mich war relativ schnell klar, gerade auch mit den vielen Verletzungen, dass es absolut sinnlos wäre oder auch einfach leichtsinnig, alles auf eine Karte Fußball zu setzen. Man weiß nie, was passiert. Ich hatte ja doch auch die ein oder andere Verletzung schon. Und dann habe ich mir nach dem Abitur irgendwann überlegt, okay, was machst du? Im Idealfall nichts, wo viele Zahlen drin sind. Das sind jetzt nicht unbedingt deine Stärken. Dann habe ich halt so ein bisschen überlegt. Und ich glaube, dass so diese Motivations- und diese mentale Schiene mir ganz gut liegt. Dass ich zwischenmenschlich mit allen Leuten eigentlich immer super klarkomme. Und dann bin ich so in dieses Psychologiestudium reingestolpert, was ich jetzt mittlerweile sogar schon abgeschlossen habe.
Abgeschlossen schon?
Schon abgeschlossen, ja. Ja,
die Zeit vergeht ja.
Ich glaube, 4,5 Jahre hat es jetzt gedauert. Ja. Ein bisschen länger als normal, aber ich glaube, das ist für nebenbei ganz in Ordnung.
Ja, wow, dann herzlichen Glückwunsch. Ist das dann Bachelor oder Diplom? Oder?
Bachelor in Psychologie, ja, vielen Dank.
Stark.
Klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen krasser, als es dann wahrscheinlich letztendlich doch ist, aber ich habe meinen Bachelor in der Tasche und das ist doch dann schon auch einiges wert.
Du, absolut. Ich glaube, gerade wenn man Fußballer ist oder war, dann ist es wichtig, dass man zumindest irgendwas vorweisen kann. Und so wie ich dich einschätze, wird das mit Bachelor dann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, oder?
Ja, das siehst du ganz richtig. Also jetzt aktuell steht für mich ganz oben auf der Agenda Fußball und der Chemnitzer FC. Wir sind ja auch sehr ambitioniert und haben ja auch große Ziele. Und da möchte ich mich voll drauf fokussieren. Deswegen habe ich jetzt auch noch keinen Master angefangen. Werde es jetzt auch erstmal hinten anstellen, aber in Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass es da irgendwann noch weitergeht.
Und ich habe ja auch in dem Gespräch jetzt schon einige Begriffe rausgehört, wie wichtig Motivation und wie wichtig auch die Psychologie, der Kopf im Fußball entscheidet. Wie gehst du persönlich damit um? Hat dir das Studium vielleicht sogar auch für den Fußball an sich, für dein tägliches Tun irgendwo nochmal einen zusätzlichen Input gegeben oder ist das komplett intrinsisch von dir heraus?
Also ich glaube, dass ganz generell schon wirklich viel von mir selbst ausgeht. Ich bin einfach so ein, ja, wie soll ich sagen, du kennst mich ja, Mauer. Ich bin einfach immer, egal wo und wann, selbst wenn die anderen Jungs sagen, Eiges, mach doch mal ruhig, mach doch mal langsam. Für mich gibt es halt irgendwie einfach nur immer 100%. Sonst bin ich dann irgendwie auch danach mit mir selbst nicht zufrieden. Also es kommt schon viel von mir selbst. Was jetzt das Studium angeht, ich habe schon das Gefühl, dass ich ein Stück weit mehr über Sachen nachdenke, bevor ich irgendwie voreilig handle oder irgendwie mir Meinungen von anderen Menschen bilde. Ich glaube, das hat mich definitiv schon ein Stück weit verändert, die in der Hinsicht, was das Studium angeht. Beim Fußball selber, glaube ich, wenn ich da jetzt noch mehr Motivation irgendwo herholen würde, dann wäre das auch schon wieder drüber. Bei mir ist das dann meistens so, dass man ja, mich ehrlicherweise doch lieber ein bisschen bremsen sollte, als noch mehr zu motivieren.
Damit es nicht mal in die unsportliche Schiene geht, oder? Weil Grätschen tust du ja auch immer ganz gern.
Ich bin definitiv oft in der Grätschlage zu finden. Hier in Chemnitz wird auch des Öfteren mal drüber gelacht, dass ich selbst im Ballbesitz grätsche. Kann ich nicht leugnen, aber ich denke doch, dass ich ein sehr fairer Spieler bin, der aber halt einfach immer alles probiert. Deswegen gab es ja in der Vergangenheit doch auch die ein oder andere Ampel, beziehungsweise auch dann rote Karte für mich mal. Aber wie gesagt, deswegen eher bremsen, anstatt noch mehr anzustacheln.
Aber wenn es per Grätsche ist und nicht irgendwie durch andere Themen außerhalb des Platzes, dann ist es ja in Ordnung.
Ja, ich denke auch. Also der Typ für irgendwelche Unsportlichkeiten oder Rangeleien oder so bin ich überhaupt nicht. Da halte ich auch nicht viel von. Ich glaube, so ein gepflegter Zweikampf gehört absolut dazu. Alles, was drüber hinaus ist, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Das braucht dann auch kein Mensch.
Und wenn der Ball halt mal kurz schon vorher weg ist, dann ist es halt so.
Du, Mauer, ich glaube, du weißt genau, wie es ist. Gell? Man denkt oft, man kommt hin und dann setzt man alles rein, springt vorher nochmal ab und währenddessen merkt man schon, oh, eigentlich zieh mal lieber einen Fuß zurück, weil sonst, glaube ich, wird es ganz eng. Kommt schon öfter mal vor, aber wie gesagt, gehört bei meiner Spielart, glaube ich, auch dazu.
Ich habe das erst in den letzten 10 Minuten meiner Karriere kennengelernt, das Gefühl, zu langsam zu sein. Also von daher, nee, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
Du warst definitiv schon immer ein absoluter Pfeilmauer, ich wusste es.
Ja, jetzt bist du in Chemnitz und kannst die Chemnitzer unterstützen und das tust du ja auch. Hast, glaube ich, neulich mal ein Tor geschossen sogar, habe ich auf Instagram gesehen. Muss ich natürlich direkt kommentieren. Aber sonst, ja, du wie fühlst du dich wohl?
Ja, du konntest es gar nicht glauben, ich habe es schon gemerkt. War im Viertelfinale jetzt, ja, zum 1-0-Sieg gegen Auerbach. War ganz wichtig, ja. Ich habe auch jetzt echt lange nicht mehr getroffen. Gut, durch Corona, glaube ich, durch die lange Zeit haben wir alle jetzt in einem Pflichtspiel lange nicht mehr getroffen. Bei mir persönlich war es jetzt auch das erste Tor für den CFC und es freut mich auch. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt da in Zukunft das eine oder andere nochmal nachkommt.
Und jetzt pendelst du die ganze Zeit von Chemnitz nach München oder wie ist euer Trainingsablauf? Du hast gerade gesagt, die Liga ist schon abgebrochen, ihr spielt noch den Pokal, ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie ist denn generell der Regionalliga-Alltag und wie ist es aktuell?
Also aktuell ist Corona geschuldet, so das letzte Jahr ein bisschen zusammenfassend so gewesen, dass wir natürlich in Kurzarbeit waren, wie glaube ich die gesamte Liga, dann oftmals nur 2 bis 3 Mal die Woche trainiert haben. Dann bin ich das Wochenende nach München gependelt, war dann vielleicht mal ein Wochenende hier. Seit dann jetzt aber feststand, dass wir wieder Pflichtspiele haben, beziehungsweise Pokalspiele haben, ist das Ganze natürlich wieder hochgestuft worden. Ich denke, ist jetzt noch nicht ganz in dem Pensum, in dem wir uns sonst während der Saison befinden würden. Aber ganz generell sind wir hier beim CFC auf absolutem Profitum. Ich würde auch sagen, dass die Infrastruktur hier wirklich bombastisch ist. Also sie steht auch dem von 60 damals in wenigen Dingen irgendwo was nach. Also wir sind hier wirklich super aufgestellt. Haben richtig gutes Trainerteam, sind professionell unterwegs. Auch ich weiß nicht, ob du das Stadion kennst, aber es ist wirklich für Regionalliga echt ein Top-Stadion. Und auch allgemein, was die Liga angeht, haben wir viele Profivereine drin, viele Traditionsvereine drin. Das macht die Liga wirklich spannend und auch sehr interessant.
Ich habe natürlich schon öfters in Chemnitz gespielt, allerdings noch in dem alten Stadion. Also das habt ihr ja komplett umgebaut und müsste jetzt eigentlich bald fertig sein, oder?
Das ist schon, also es ist schon fertig. Ich weiß gar nicht genau, wann das gebaut wurde, aber es ist noch nicht allzu alt. Aber wie gesagt, für, für Regionalliga wirklich ein bombastisches Stadion. Es ist komplett neu, der Rasen ist super, haben auch ordentlich Zuschauerplatz. Sind wir schon beim Thema, auf das ich so ein bisschen wehleidig blicke. Gehen natürlich schon unfassbar ab, die Fans, aber wie gesagt, da geht es nicht nur uns so.
Wem sagst du das? Und als Bayer, als echter Bayer in Chemnitz, Verständigung läuft auch, oder? Geht.
Ja, ich bin tatsächlich in jedem Interview, was ich dann am Anfang hatte, gefragt worden, wie es mit dem Dialekt so ist. Man hört es, glaube ich. Ich kriege es ganz gut hin, dass ich mein Bayerisch abstellen kann. Am Anfang ist mir das noch nicht ganz so gut geglückt. Aber solange es für Schmunzler sorgt und nicht für Irritation, glaube ich, kommt es bei allen Beteiligten ganz gut an. In der Kabine sorgt es auch immer wieder für Lacher, wenn ich den ein oder anderen, ja, die ein oder andere bayerische Scheim auf der Kabine, in der Kabine auflege. Ja, wie gesagt, beim Bäcker ist manchmal lustig, ich die ein oder anderen Semmeln bestellen. Ansonsten haben die Sachsen hier auch definitiv einige Wörter, die bei mir nur für Verwirrung sorgen. Deswegen beruht das Ganze schon auf Beidseitigkeit. Und ich finde es einfach saulustig, wenn da zwei Welten aufeinandertreffen.
Ja, und leider so wahnsinnig viele Gründe, wieder in die Heimat zurückzukommen, gibt es ja momentan auch nicht. Das Oktoberfest ist abgesagt. Die Biergärten waren die ganze Zeit zu. Jetzt darf man hoffentlich bald wieder mal in die Außengastronomie. Aber gerade Oktoberfest, ich glaube, da bist du auch jemand, der immer dafür zu haben war, oder?
Ja, definitiv. Ich habe auch hier bei der Mannschaft in der Kabine schon groß angekündigt, dass ich alle mitnehme. Jetzt fällt es aus. Ja, unglücklich, aber wie gesagt, ja, das holen wir nach. Aber in der Tat, es tut weh. Es tut schon weh. Es gehört irgendwo auch dazu. Da geht es jetzt auch gar nicht so drum, wie viel Masserl, dass man dann trinkt, sondern einfach das Feeling geht uns schon ab, ja.
Jetzt kannst du es ja auch sagen, hier ganz exklusiv, dass das auch Teil deines Vertragsgesprächs war, dass als Bedingung du bringst die Chemnitzer nach München aufs Oktoberfest ins Zelt rein.
Ja, ja, nicht schlecht. Wäre so eine sowas Kleingedrucktes gewesen, oder? Im Vertrag, was man schnell überliest. Nee. Hätte ich aber dann trotzdem so unterschrieben.
Das heißt, ach Gott. Ja, du hast 2 Jahre Vertrag oder wie lange?
Genau, ja, ich habe jetzt bis nächsten Sommer, ist dann 22, noch Vertrag, genau.
Und auch deine Dauerfreundin Ramona, die hält es aus ohne dich.
Ja, die Arme, aber dank Corona klappt es jetzt so ganz gut, ist oft im Homeoffice, kann viel dann auch von hier aus arbeiten, nimmt die 400 Kilometer dann für mich natürlich auch immer gerne in Kauf. Aber wie gesagt, das ist schon schön, dass sie dann so oft hier ist.
Ist schon wirklich erstaunlich. 25 Jahre bist du und ihr seid seit wie vielen Jahren zusammen? 6?
7? Jetzt fast 7. Im Sommer sind es dann 7 Jahre.
Stark.
Ja, der Druck wird größer, aber vor allem von außen. Vor allem von außen, kann ich beruhigend sagen.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wollte eigentlich eher auf dich Keine als Ahnung. Mensch hinaus, ein Familienmensch, ja. Der treu ist.
Okay, okay.
Der seinem Herzen vertraut und einfach ja, ein guter Typ ist.
Das freut mich, Mauer, danke, ja.
Wenn du sagst, oder beziehungsweise wenn mal nicht Fußball und nicht Corona da ist, wie lebst du sonst außerhalb? Studium haben wir schon abgehakt, in Anführungsstrichen, Fußball. Was macht Lukas Aigner in der Freizeit?
Wenn er dann mal Sommerpause hat, macht er viel mit Freunden, ist viel bei der Familie zu Hause. Ich unternehme unfassbar gern was mit meinen Geschwistern. Ich reise aber auch echt gern. Also Ramona und ich haben schon einige Ziele auf unserer Bucketlist abgehakt. Ist meistens dann immer der Winter so eher irgendwie unser Zeitraum, in dem wir groß wegfliegen können. Im Sommer bleibt es dann meistens eher bei einem kleinen Urlaub. Der geht uns natürlich jetzt auch sehr ab. Dadurch, durch Corona haben wir uns halt entschieden, dass wir zu Hause bleiben, dass wir das nicht für sonderlich sinnvoll halten, da jetzt quer durch die Welt zu fliegen. Aber wir hoffen, dass das bis nächsten Winter, beziehungsweise halt dann jetzt zur Winterpause, deutlich besser wird, was Corona angeht. Und dann werden wir uns schon noch das eine oder andere Land auf der Weltkarte aussuchen.
Welches Land hat euch am meisten fasziniert?
Also es hatte jedes Land oder auch jede Stadt, wo wir waren, irgendwie was für sich. Ich muss sagen, am facettenreichsten war definitiv Südafrika. So landschaftlich, wir waren an unfassbar schönen Stränden, du hast Städte, du hast Berge, wo du wandern kannst, du hast unfassbar viel auch verschiedene Kultur, die da aufeinander trifft. Also ich würde fast sagen, dass es uns in Kapstadt oder in Südafrika am besten gefallen hat, ja.
Seid ihr dann von Kapstadt aus wahrscheinlich gestartet, oder? Richtung die Küste entlang, auch Safari gemacht?
Ja, genau. Also wir haben keine große Rundreise gemacht, da hat uns so ein bisschen die Zeit gefehlt dann in der Winterpause. Haben aber von Kapstadt aus wirklich einiges unternommen, einiges besichtigt und uns angeschaut. Wir haben auch eine Safari gemacht. Steht definitiv auch noch auf unserer Liste, mal so eine richtig große Safari zu machen. Aber die war da auch schon ganz schön. Also muss ich wirklich sagen, das sind dann so Sachen, für die ich bzw. wir uns begeistern können, ja.
Ja, in Südafrika habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen, war ich tatsächlich auch im Urlaub und genau in dem Jahr, bevor die Regionalliga-Saison losging.
Ja, dann war das ja die perfekte Einleitung für dich, oder?
Oder eben auch ein sehr ungewisser Urlaub, an den ich aber natürlich immer wieder gerne zurückdenke.
Kann ich nachvollziehen, ja, durchaus.
Und während ich mich vorhin fragen wollte, wo du den Abstieg erlebt hast, bei mir war es tatsächlich im Flugzeug. Und als ich die SMS dann, beziehungsweise als ich dann wieder Internetempfang hatte, war es dann irgendwo Gewissheit, dass es dann in der Regionalliga weitergeht. Also ich kann mich da sehr genau dran erinnern.
Ja, also ich weiß, dass wir damals zu dem Zeitraum in Kroatien waren, wann dann definitiv feststand, dass wir in die vierte Liga gehen und es nicht die dritte Liga wird, das weiß ich, wie gesagt, nicht mehr genau. Spielt aber auch keine Rolle, war definitiv für uns alle damals ein großer Schock, aus dem wir aber, denke ich, das mit Abstand Beste gemacht haben, was irgendwie möglich war.
Das steht auf jeden Fall fest, das ist klar. Und wer weiß, das war der Schritt nach oben, das war der Turning Point, wie es bezeichnet wurde. Gerade der Aufstieg eben, die Kurve wieder nach oben eingeleitet und wer weiß, wo das noch hinführt. Bist du eher der Bergmensch oder eher der Strandtyp?
Ich bin eher der Strandtyp. Also von Ramona will ich gar nicht sprechen, da könntest du am liebsten raus aus dem Hotelzimmer ohne Frühstück an den Strand und dann abends, wenn sie durchgebrutzelt ist, wieder zurück ins Hotelzimmer gehen. Ich unternehme dann doch immer auch noch ganz gern was, aber ich glaube, gerade in der Zeit, wo man da mal seine Ruhe hat, da ist Strand schon am geilsten.
Man muss sich ja auch ein bisschen erholen von dem Fußballeralltag und jetzt auch nach dem Studium. Stichwort Studium nochmal. Ja. Wirst du dann, oder wie siehst du das nach der Zeit? Ist noch ein bisschen hin bei dir, aber als Psychologe möchtest du wahrscheinlich schon im Sport bleiben, oder? Mentalität, du hast ja auch schon angesprochen und gerade der Kopf des Fußballers, das ist für dich das, womit du auch in Zukunft arbeiten möchtest.
Ja, absolut. Ich könnte mir super vorstellen, später als Sportpsychologe irgendwo tätig zu sein. Ich glaube, dass der Bereich immer wichtiger wird, gerade im Spitzensport. Ich könnte mir vorstellen, in eine Motivations- oder auch Mentalitätscoach irgendwie in die Richtung zu gehen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber wie gesagt, man erlebt, glaube ich, so viel in seinem Leben und auch im Fußball, wer weiß, wo es noch hingeht, aber das sind auf jeden Fall mal so Richtungen oder Gedanken, die ich mir jetzt so über die letzte Zeit gemacht habe.
Wie wichtig so kleine Tipps für den Kopf oder so kleine Tricks für den Kopf sind, das wissen wir ja beide auch ganz gut.
Ja, kann man das erzählen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wir haben ja eigentlich immer gesagt, so wir behalten das für uns, ne? Ja. Aber naja, du hast absolut recht. Also ich glaube, manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten, die uns dann nochmal motivieren, die uns dann nochmal zeigen, worauf es wirklich drauf ankommt. Hab da so eine kleine Geschichte, ich erzähle die jetzt einfach. Wir beide waren ja auch dann vor dem Saarbrücken-Spiel zusammen im Zimmer, haben uns Gedanken gemacht, wie können wir den Jungs irgendwie nochmal was mit auf den Weg geben, wie können wir sie nochmal motivieren, nochmal pushen. Und wie können wir ihnen auch irgendwie zeigen, einfach was sie dieses Jahr überhaupt geleistet haben. Und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und ja, jedem einen Brief geschrieben, was seine Stärken sind, was er fürs Team mitbringt, wie wichtig er für uns ist, wie wichtig er für uns vor allem auch als Mensch ist in der Mannschaft. Und ich weiß von dem einen oder anderen, dass der das bis heute definitiv auch noch aufgehalten hat, beziehungsweise noch zu Hause hat. Ich glaube, das hat auch einfach wieder ein Stück weit gezeigt, was wir für Charaktere in der Mannschaft hatten, was wir für ein Team waren. Es klingt immer blöd, aber wir waren wirklich eine Mannschaft, wo jeder ein übergeordnetes Ziel hatte Und ja, letztendlich war dann das vielleicht diese Kleinigkeit für den Kopf, die den Unterschied gemacht hat. Ich persönlich habe mich über meinen Zettel sehr gefreut. Vielen Dank nochmal, Mauer. Ich hoffe, die anderen haben sich auch gefreut. Es war auch nie ein Thema bei uns, oder?
Nee, also ich habe natürlich dann auch in den Jahren danach in der Kabine immer mal so ein bisschen versucht reinzuhören. Aber nein, es ist nicht Thema gewesen. Das zeigt irgendwie auch, also man muss ein bisschen ausholen. Ich habe, wenn wir es jetzt schon sagen, ich habe ein bisschen zu der Zeit auch Bücher gelesen und das ein oder andere ging natürlich auch um das Thema Motivation. Und dann habe ich gelesen, dass Jürgen Klinsmann vor der WM 2000 oder während der WM 2006 einen Zettel unter das Kopfkissen von Lukas Podolski hat legen lassen mit irgendwie so motivierenden Sachen. Du hast einen geilen linken Fuß und du haust den rein und so weiter im nächsten Spiel. Und das war so ein bisschen auch der Hintergrund, weswegen ich dich dann gefragt habe, hey, Lukas, Eiges, sollen wir es machen?
Und wir haben es Gott sei Dank gemacht.
Wenn ich mich noch daran denke, vielleicht war es auch ein bisschen Ablenkung von der Nervosität dann vor so einem großen Abend. Samstagabend war es ja im Hotel am Westpark, wo man auch nochmal Danke sagen muss an die Hotelmitarbeiter, die uns da nochmal Briefumschläge besorgt haben. So, ich glaube, es war fast schon 9:30 oder so.
Ja,
Ja, wo wir dann ja noch irgendwie abends durchs Hotel gelaufen sind und uns jeder irgendwie für verrückt erklärt hat, was machen wir denn da?
Ja, absolut. Also wirklich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, die müssen sich auch gefragt haben, sag mal, was haben die zwei denn für einen Auftrag? Sind da um kurz vor Bettruhe so ungefähr noch durchs Hotel geschlichen, haben irgendwo Briefe unter Türen durchgeschoben, saßen 2 Stunden am Drucker, weil es erstmal nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, wie gesagt, Mauer, haben wir alles richtig gemacht.
Auf jeden Fall eine lustige Geschichte, die wir auch mit Freude sehr lange für uns behalten haben. Und ja. Vielleicht war es heute der letzte Tag, wo wir sagen können, hey, der Kopf ist wichtig. Wir haben immer an alle Spieler geglaubt und wollten ihnen damals nochmal eine Botschaft mitgeben. Wir packen das, weil wir einfach beide selbst so fest davon überzeugt waren.
Ja, absolut. Und ich glaube, es war für viele Spieler auch einfach nochmal so ein bisschen irgendwie eine Wertschätzung für das, was die das ganze Jahr abgerissen haben. Und vielleicht hat es den einen oder anderen dann auch so ein bisschen befreit. Du hast schon gesagt, dir hat es so ein bisschen die Nervosität am Abend genommen. Ich glaube, es hat vielen Jungs auch gezeigt, okay, egal was morgen passiert, was wir dieses Jahr zusammen abgerissen haben, macht uns so schnell keiner nach. Und ich glaube, es hat vielen Spielern auch gezeigt, dass sie ein wichtiger Teil der Mannschaft waren, auch wenn es jetzt vielleicht sportlich nicht immer so aussah. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an einen Felix Bachschmidt denke, was der auch das ganze Jahr abgerissen hat, wirklich, hey, da kriege ich jetzt, bahnt sich schon wieder die Gänsehaut an. Ja, wie gesagt, coole und vor allem jetzt im Nachgang wirklich auch irgendwie echt lustige Story.
Und übertragbar. Also auch jetzt, es ist im Prinzip eine Kopie auch dann jetzt der aktuellen Situation. Es ist, oder ein Déjà-vu besser gesagt, es ist ja jetzt auch so, eine junge Mannschaft, unfassbar stark gespielt, super Mentalität und genau jetzt im großen Finale gegen Ingolstadt, ja, man kann eigentlich nur gewinnen, weil die Saison ist so geil gewesen, dass man da eigentlich nur noch gewinnen kann.
Ja, ich sehe es genauso wie du. Also wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass das doch eine recht junge Mannschaft ist, aber was da an Charakter und an Mentalität in der Mannschaft steckt, gepaart ja wirklich auch mit seit langem mal wieder echt richtig geilen Fußball. Also es macht unfassbar Spaß zuzuschauen. Da sind so viele Jungs drin, die sich wirklich zu 100% mit dem Verein identifizieren. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Richie anschaut, mit dem ich ja damals in U17 schon zusammengespielt habe. Also aus meiner Sicht kann am Samstag nicht schief gehen. Selbst bei einer Niederlage haben die Jungs eine unfassbare Saison abgerissen. Ich glaube aber fest dran, dass die Jungs das rocken. Und dann geht es in die Relegation und da haben wir, glaube ich, schon mal bewiesen, dass wir das ganz gut drauf haben.
Und dann bin ich auch mal gespannt, was Michael Köllner dann auspackt an Psychotricks, weil der hat auch einiges auf dem Kasten und da bin ich sicher, dass er auch das ein oder andere da auf Lager hat für die Jungs.
Mit Sicherheit, das habe ich auch schon öfter gehört, ja.
Und jetzt möchtest du einen Podcast machen?
Ja, genau, das waren so Gedanken, die ich jetzt in letzter Zeit hatte. Höre selber auch immer wieder Podcasts und finde das Format eigentlich ganz cool. Deinen, euren Podcast natürlich auch. und habe mir da selber so ein bisschen Gedanken gemacht, selber einen zu starten. Bin da gerade auch in der Planung, beziehungsweise habe die eine oder andere Folge auch schon aufgenommen. Dabei soll es so ein bisschen drum gehen, welche Menschen eigentlich hinter den ganzen Profisportlern stecken, dass da viel mehr ist als das, was man am Wochenende in den 90 Minuten sieht, sondern ja, so ein bisschen den Fokus drauf legen, was in den Köpfen der Sportler alles so los ist, was der normale Zuschauer eben halt nicht mitkriegt, dass da so viel mehr ist. Und ja, das sind so meine Gedanken.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Du hast schon 2 Folgen aufgenommen, hast du gesagt?
Genau, ja, so eine Intro-Folge und dann zusammen mit einer meiner besten Kumpel schon mal so eine Intro-Folge, die war ganz lustig. Und dann natürlich jetzt auch mit dem ein oder anderen Profi, den ich dann zu Gast habe. Da will ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Soll ja natürlich auch ein bisschen spannend und natürlich auch überraschend sein für die Zuhörer. Aber wie gesagt, wie zeitnah das Ganze noch kommt, lasse ich jetzt mal noch dahingestellt.
Ja, man muss es gut planen und dann kann ich dir als Tipp geben, man muss ein Konzept im Kopf haben, das dann über die erste Folge hinausgeht. Das war so der Tipp, der auch mir oder uns eben gegeben wurde. Eine Folge, die kriegt jeder hin, aber die zweite, dritte, vierte, ab da wird es dann irgendwo anspruchsvoll.
Glaube ich gerne, ja.
Ich glaube, der Simon Rolfes, nee, Mike Franz ist das, glaube ich. Der hat auch so eine Art in den Podcast aufgemacht in diese Richtung, kann es sein?
Ja, cool, das ist geil.
Also wo es auch irgendwie um Existenzängste geht und einfach Ängste, die man als Spieler vielleicht auch hat. Ja. Ist das was dich auch verfolgt hat, Existenzängste oder nach wie vor verfolgt, sage ich jetzt mal?
Nee, definitiv nicht. Ich habe so ein bisschen, und das ist auch so, ja, jetzt mein, tut mich immer schwer zu sagen, irgendwas ist mein Motto oder so, aber es ist auch so ein Spruch, den ich mal in der Wohnung hängen hatte. If your dreams don't scare you, they are not big enough. Und ich habe schon oft so, frage ich mich irgendwie so, reicht's? Hast du schon genug dafür gemacht? Musst du noch mehr machen? Das ist schon so ein bisschen Gedanken, die ich habe. Aber ich habe jetzt nie irgendwie mal auf das Leben außerhalb des Fußballs bezogen, irgendwie Existenzängste oder Sorgen, dass ich nicht wüsste, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wohin es geht. Da glaube ich, habe ich so ein riesen Fundament neben dem Fußball, was meine Freundin, meine Familie und meine Freunde angeht, dass ich dahingehend, Gott sei Dank, muss man sagen, definitiv in keinerlei irgendwelche Sorgen habe.
Aber gerade jetzt, wenn du sagst, du bist schon die ganze Zeit in Kurzarbeit, ich meine, auch das Thema Geld ist ja jetzt in der Regionalliga auch nicht üppig. Also da könnte man ja schon irgendwo ein bisschen sich Gedanken machen, auch wie kann ich das Leben weiterhin finanzieren?
Ja, bei mir war es so ein bisschen so, es war irgendwie komisch, so das erste Kurzarbeitergeld, da war es noch so, ja okay, jetzt ist es am Ende des Monats tatsächlich irgendwie mal so, dass man sich Gedanken macht und mal drauf schaut. Das war eigentlich sonst nicht der Fall, weil ich aber halt auch nie irgendwie brutale Ausgaben habe. Ich habe mir selten irgendwelche luxuriösen Dinger geholt oder so, also ich fahre auch kein Porsche, deswegen hatte ich dahingehend nie Probleme, aber es war schon so, dass ich dann mal gezögert habe, okay, kaufe ich mir jetzt die Schuhe noch oder hole ich mir das T-Shirt, keine Ahnung, hole ich mir das und das noch, so irgendwie ein neues Spiel oder was weiß ich, hat man schon angefangen, so ein bisschen zu schauen, aber dass es jetzt so ist, dass ich irgendwas nicht mehr hätte bezahlen können, war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber ich glaube, es gibt viele, gerade in der Regionalliga, du hast es angesprochen, die, weiß ich nicht, auch nur irgendwie 450-Euro Verträge haben und nebenbei irgendwo arbeiten, wenn die dann mal in so eine Kurzarbeit reinrutschen, ist dann schon wirklich sehr unangenehm.
Also bist du sehr bodenständig, aber machst du noch irgendwas für die Zeit danach? Gibt es da irgendwie die Möglichkeit oder hast du irgendwie, bist du ein Typ, der irgendwie investiert oder Aktien, Immobilien, Bausparplan?
Habe ich mich tatsächlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen informiert. Ein Kumpel von mir ist auch bei der Bank, mit dem habe ich mal ein bisschen gesprochen und gibt schon viele Sachen, die man mal machen kann, aber ich habe halt jetzt auch nicht diese immensen Summen an Kapital, die ich irgendwo wo reinbringen könnte. Aber ich meine, immer noch besser, das Geld irgendwie irgendwo vernünftig anzulegen, als jetzt das, was man hat, dann einfach irgendwie auf dem Sparbuch zu lassen, sage ich jetzt mal.
Eben, gerade in der Zeit von Minuszinsen.
Ich habe auch jetzt neulich mal mit einem guten Kumpel gequatscht. Der hat sich ein ganz cooles Portfolio eigentlich zusammengebastelt. Und da gesagt, immer wenn er halt irgendwie mal so 50 oder 100 Euro über hat im Monat, dann verfrachtet er das dahin und läuft bis jetzt ganz gut. mal gucken. Das sind dann auch keine Beträge, wo du jetzt sagst, da gehst du ein großes Risiko ein. So der Zockertyp bin ich halt absolut nicht, muss ich ehrlich sagen. Da bin ja schon nervös, keine Ahnung, wenn ich gegen irgendeinen Kumpel FIFA spiele oder so und es geht Richtung 90. Minute, also kannst du mich nicht brauchen dafür.
Bist du jemand, der zockt beim FIFA-Spielen?
Ja, ich habe früher mal eine Zeit lang immer gespielt, aber jetzt, die sind so krank mittlerweile alle mit dieser Weekend League und frag mich nicht. Wir haben auch zwei, drei in der Mannschaft, die investieren da Stunden und Kohle und keine Ahnung und sind auf irgendwelchen Ranglisten und so, ey, das. Nee, ich bin dann eher so mit den Kumpels mal irgendwie, wenn Burghausen zum Beispiel immer wieder mal eine Runde Fortnite oder jetzt auch hier mal bei Call of Duty rein, aber es hält sich alles in Grenzen.
Hast du damals Fortnite sogar auch mit Biro zusammengespielt?
Nee, aber der Zier hat mir das erzählt. Das habe ich nicht gepackt. Also wirklich, das war so lustig. War wirklich, also skandalös.
Eiges, in diesem Sinne würde ich sagen, lass uns zusammen die Daumen drücken für den Saisonendspurt.
Es hat mich
sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, jetzt in dieser Situation, kurz vorm Saisonendspurt, mit mir darüber sprechen konntest, wolltest, was für ein Gefühl ist es tatsächlich, aufzusteigen und ja, in so einer Situation zu sein, wenn man kurz vorm Saisonende einfach alle Möglichkeiten hat.
Ja, absolut. Also wirklich von meiner Seite auch nochmal danke für die Einladung. Ich wünsche den Jungs, ich wünsche dem Verein und vor allem aber halt auch den Fans, dass es klappt. Der Verein hat das ohne Wenn und Aber verdient und für mich kann es nur weiter oben, nur weiter nach oben gehen, egal wie das jetzt am Samstag dann noch ausgeht.
Dann würde ich jetzt sagen, das war nun schon die 64. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen, so wie heute unseren ehemaligen Löwenprofi Lukas Aigner. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja! Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.